Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Nach dem AfD-Parteitag im sächsischen Riesa fragen wir den Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer nach seinen Eindrücken von der Inszenierung, Rhetorik und Themensetzung der Partei. Unser erstes Thema. Theater machen ist wie Träume teilen, sagt die Regisseurin Jette Steckel und inszeniert in Hamburg Elfriede Jelineks Asche. Mal hören, ob hier eher ein Albtraum geteilt wird. Seit Jahren fotografiert der britische Künstler Damien Hirst alle Londoner Apotheken und der Steidl Verlag macht daraus ein Mammut-Buchprojekt, veröffentlicht Pharmacy London in 10 Bänden. Ich habe mich mit dem Verleger Gerhard Steidl verabredet. Mit drastischen Forderungen zu den Themen Migration, Genderfragen und Energiepolitik hat die AfD am Wochenende auf dem Parteitag im sächsischen Riesa ihr Programm zur Bundestagswahl verabschiedet und die Co-Vorsitzende Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominiert. Als die AfD 2019 bei den Landtagswahlen in Sachsen deutlich dazugewonnen hatte, da sagte der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer in unserem Programm, dass man einen Teil der Menschen, die die AfD gewählt haben, vielleicht nicht mehr erreiche, aber einen anderen Teil vielleicht doch noch. Da dürfe man nicht aufgeben. Und wie schaut der Schriftsteller 5,5 Jahre später auf die nach der Macht strebende AfD? Ich konnte kurz vor dieser Sendung mit Clemens Meyer sprechen. Er ist Autor von Büchern wie »Als wir träumten«, »Gewalten« oder zuletzt dem über 1000 Seiten Roman »Die Projektoren«. Guten Abend, Herr Meyer.
Guten Abend.
Wenn AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla sagt, Ziel der Partei sei, Regierungsverantwortung zu übernehmen und die 20%-Marke hinter sich zu lassen, dann braucht er dafür ja genau jene Wählerinnen und Wähler, von denen Sie 2019 noch hofften, man könnte sie vielleicht noch erreichen. Haben Sie diese Hoffnung immer noch oder wo stehen wir 2025?
Natürlich bin ich ein Teil weit resignierter. Und auch trauriger, muss ich sagen, habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben und sehe das ja auch mittlerweile als nicht nur gesamtdeutsches Phänomen, sondern anscheinend auch ein teileuropäisches Phänomen, dass radikale oder radikalpopulistische Rechtsbewegungen in verschiedensten Ländern an die politische Verantwortung oder Macht, die man so nennen will, heranrücken.
Wodurch sich die AfD natürlich gestärkt fühlt.
Aber wenn man nach so Hoffnungsstrohhalmen sucht, dann kommt man natürlich immer ganz schnell zu dem, was vielleicht naiv ist, aber Naivität braucht man, glaube ich, in diesen Tagen sehr viel, dass wir ja immer noch 2/3 haben, wenn man jetzt zum Beispiel mal die letzten sächsischen Wahlergebnisse als Beispiel nimmt, die eben nicht AfD wählen, ja.
Alice Weidel hat die Delegierten in Riesa nicht mit einem Willkommen begrüßt, sondern mit den Worten Schwarz-Rot-Gold und nochmal Schwarz-Rot-Gold. Rechts und links der Bühne standen jeweils 8 Deutschlandfahnen, 16 Fahnen auf dem 16. AfD-Bundesparteitag in einem Wahlkampf, der in 16 Bundesländern stattfindet. Wie kommt diese Inszenierung bei Ihnen an?
Naja, ich stehe ja grundsätzlich jeglichen übertriebenen oder Nationalbewusstsein oder auch Nationalstolz eher skeptisch entgegen und bin ja da ja Geschichts-, sag ich mal, Fatalist, ja, an die zufällige Gnade oder was auch immer meiner Geburt oder Gegebenheit, nicht mal Gnade, Gegebenheit meiner Geburt in einem bestimmten Land glaubt. Und sich an Nationalismen festzuklammern, die haben noch nie irgendwelche Lösungen von sowohl alltags- auch als auch global oder Daseinsproblem geführt. Also das fremdet mich dann schon, aber anscheinend scheint es ja ein Bedürfnis zu geben, auch von seitens des Anhangs. Sonst würde es ja nicht so in diesem Maße ankommen. Also da mache ich mir natürlich Gedanken, woher das kommt und ob noch ein Teil der Bevölkerung Ideen von Europa oder Globalisierung eher auf Ablehnung stoßen und man sich wieder nach einer Nationalstaatlichkeit zurücksehen, die ja große Teile oder Teile der europäischen Geschichte auch dominiert hat.
Ja, auf dem Parteitag hat die AfD betont, dass sie Wert darauf lege, das deutsche Kaiserreich Preußen, den ersten deutschen Nationalstaat in positivem Licht darzustellen. Was bedeutet denn ein solches Geschichtsbild für das Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes?
Ja, das bedeutet, dass man natürlich dann den Ersten Weltkrieg zum Beispiel als die Urkatastrophe als eine ganz positive Sache wahrnehmen müsste. Denn er wurde ja eben ganz genau dadurch und auch durch die imperialen Bestrebungen sowohl des Kaiserreichs als auch der Handlanger, ich sage es mal plakativ jetzt von Thyssen und Krupp und anderen, das ist nur als Beispiel, es gibt auch noch viele andere Firmenimperien, wie man das jetzt bei Schleichwerbung sagen würde, dass man das als absolute positive Entwicklung sieht. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja ein Geschichtsbild, was für mich so überhaupt gar nicht bestehen kann. Da kommt aber natürlich noch eins dazu. Wir haben ja anscheinend, und das ist natürlich auch ein Vorwurf an die demokratischen Parteien, anscheinend keine Vision mehr, die eine lebenswerte, sich auch in Teilen zu reformierende Gesellschaftsform, das scheint uns ja komplett abhanden gekommen zu sein. Und so geht jetzt doch anscheinend da bei einer bestimmten Klientel der Blick nach hinten. Und das bestürzt mich.
Für die AfD ist die Migrationspolitik ein Kernthema bei der Bundestagswahl. Sie kündigt massenhafte Ausweisungen an, konfrontiert die Menschen mit dem umstrittenen Kampfbegriff der Remigration. Der wurde ja jetzt nachträglich ins Wahlprogramm aufgenommen. Wir erinnern uns, ein Viertel aller Menschen in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Bei Kindern unter 14 sind es sogar über ein Drittel. Alice Weidel scheint es geradezu genossen zu haben, das Wort Remigration in ihrer Rede selbstbewusst hervorzuheben, zu unterstreichen. Mit welcher Tonlage, mit welcher Rhetorik geht sie in diesen Wahlkampf?
Das Problem ist für mich, dass die AfD ein großes Thema hat und das ist eben dieses. Und da frage ich mich natürlich jetzt auch, Irrtümer eingeschlossen, inwieweit wir es, man sieht es ja auch jetzt an der hektischen Betriebsamkeit von Merz und Co., die jetzt mit doch auch mehr oder weniger radikal-populistischen Äußerungen versuchen, da irgendwie Anschluss zu finden oder die Bürger und Bürgerinnen auf ihre Seite zu ziehen, indem sie da auch jetzt mit irgendwelchen überzogenen Forderungen oder im Wort markig klingenden Forderungen hervortreten. Aber dann frage ich mich natürlich, hätte man nicht vorher von Seiten der demokratischen Parteien da einen Schritt weit handeln können, indem man natürlich sagt, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland und es ist ja für mich auch ein geschichtlicher Fakt. Wenn ich das jetzt nicht gut finde, ist es ja so, dass wir uns dieser Sache stellen müssen und dass es auch großer Wahrscheinlichkeit gar nicht rückgängig zu machen sein wird. Die Frage ist natürlich, hätte man nicht auf bestimmte Probleme, die da anscheinend bei den Bürgern und Bürgerinnen oder bei einer bestimmten Klientel Ängste auslösen, reagieren müssen in einer angemesseneren, aber vielleicht auch bestimmten Formen. Ich mache das, was man im philosophischen Sinn ja vielleicht versuchen muss, auch wenn es manchmal absurd erscheint. Wie kann ich mich in die Gegenseite hineinversetzen und schauen, was wollen die überhaupt?
Ja, und wie weit kommen Sie da? Wie weit kommen Sie da beim Nachdenken?
Da komme ich nicht sehr weit, aber ich habe auch bestimmte Ängste natürlich, die ich sehe, wenn ich in bestimmten Gebieten der Stadt oder des Landes mich bewege. Ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland, das wird und soll auch so bleiben, aber vielleicht wurde da was versäumt, bestimmte Ängste nochmal explizit einzugehen oder es herrschte so ein angstgeschrumpfter Sprachraum. Oh Gott, ich darf jetzt oder ich will jetzt, dann dürfen tun wir hier immer noch alles sagen in diesem Land. Aber vielleicht ist so eine gewisse Angst hat eingesetzt, dass man eventuell in eine ausländerfeindliche oder migrationsskeptische Gruppe gedrängt oder verortet wird, wenn man bestimmte Zweifel oder Ängste äußert. Aber das ist ja auch nicht das einzige Thema, was uns in Zukunft umtreiben wird. Ich glaube, es gibt viel brennendere Fragen, das heißt der Klimawandel oder das einer lebenswerten, bezahlbaren Lebensrealität in diesem Land. Wenn ich das jetzt lese, 33% sind die Mieten gestiegen hier, 35% in Leipzig seit 2013. Das ist nur eins. Da müssen wir uns doch anschauen, was ist eigentlich das wirklich Brennende, womit wir dann vielleicht auch diese anderen Themen nicht so in ein dominantes Licht rücken lassen.
Ich würde gerne mit Ihnen noch auf die Gegenproteste in Riesa schauen. Am Samstag haben laut Polizeiangaben 10.000 Menschen gegen den Parteitag der AfD protestiert. Das Protestbündnis spricht von 15.000 Demonstrierenden, angereist aus ganz Deutschland. Es gab ein massives Polizeiaufgebot, auch Zwischenfälle. Unter anderem wurde ein sächsischer Landtagsabgeordneter der Linkspartei nach eigenen Angaben von einem Polizisten niedergeschlagen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, aber das Protestbündnis wertet die gestrige Aktion insgesamt als vollen Erfolg. Herr Mayer, worin besteht der Erfolg? Also der Parteitag begann gestern mit zweistündiger Verspätung, nicht mehr und nicht weniger. Ist die Protestbewegung am Ende doch machtlos?
Ich finde, man muss sich gar nicht als Erfolg auf die Fahnen schreiben, inwieweit der jetzt verspätet anfangen konnte oder nicht. Es ist nun mal Fakt in der Demokratie, dass dieser Parteitag da stattfindet. stattgefunden hat und auch stattfinden soll, ja. Sonst spielt man nämlich auch nur wieder denen in die Hände und die sagen, ja, wir dürfen ja gar nicht mehr, es ist ja gar nicht mehr, wir können ja nicht mehr zu Wort kommen. Ach ja, wenn ich diese martialische Inszenierung sehe, dann sehe ich sehr wohl, dass das in unserer Demokratie möglich ist. Es freut mich natürlich, dass da anscheinend aus allen Parteien oder bürgerlichen Spektren, dass es da anscheinend Leute gibt, die sagen, wir fahren jetzt nach Riesa und zeigen hier friedlich unseren Protest, weil das, was hier inszeniert wird, und dazu zähle ich ja auch das befremdliche Gespräch, was die Frau Weidel mit, wie heißt der, Elon Musk geführt hat, das können wir so nicht hinnehmen. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Polizei dann eher, wie es beim Fußball heißt, deeskalierend arbeitet oder szenekundische Beamte, vielleicht brauchen wir sowas in Zukunft, die dann quasi da eingeführt werden und man die gegen Demonstranten und auftreten lässt, ohne dass es dazu führt, dass dieser Parteitag gesprengt werden wird, denn das wollen wir natürlich nicht. Ja. Es muss aber möglich sein, hier eben mit einer Art zivilen Ungehorsam oder mit einer Art zivilen Protest hier zu reagieren. Und das freut mich natürlich.
Die AfD wirkt geschlossen wie selten, sorgt aber durch ihren verschärften Ton und die verschärfte Rhetorik einmal mehr dafür, dass keine andere Partei mit ihr koalieren will. Aber siehe Österreich, Sie haben das eben auch schon angedeutet, wir sind gewarnt. Wie also weiter umgehen mit der AfD? Argumente sind alle ausgetauscht.
Ja, es wurde im Vorfeld, ist in den letzten 7 Jahren davor viel falsch gemacht. Als das Phänomen AfD erstmals auftauchte in den Talkshows und so weiter, da die Politikerinnen dieser Partei saßen, eher mit Häme reagiert wurde, anstatt die argumentativ einfach mal auf den Prüfstand zu stellen. Aber das führt jetzt im Rückblick auch zu nichts mehr. Da wünsche ich mir, anknüpfend an das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch ganz klar Ziele von Parteien aus der Mitte oder von links meinetwegen, und dann nehme ich jetzt Bündnis oder Plattform Sarah Wagenknecht erstmal aus, weil mich da auch einiges befremdet, einen Weg aufzuweisen, wie wir wieder, wir sind es ja zum Teil noch, wir leben in einer meiner Meinung nach lebenswerten Gesellschaft, wie kommen wir auch aus diesem postfaktischen Vakuum raus, das ja auch unabhängig von der AfD geschaffen wurde. Und wie zeigen wir oder weisen wir die Vision einer lebenswerteren, bezahlbaren Gesellschaft für alle? Wie finden wir die wieder? Ja, und dann kann es ja vielleicht sein, dass ein großer Teil dieser Resignierten, weil ich bin immer noch der Meinung, es werden halt nur immer mehr aus den beiden Spektren. Jetzt sagen wir, es haben 25% AfD zur Bundestagswahl, keine Ahnung, wie jetzt die Umfragen gerade sind. Und dann bin ich immer noch der Meinung, kriegt man wieder. Die bin ich auch nicht bereit aufzugeben. Das darf man eben auch nicht machen. Man darf nicht aufgeben und man muss eben auch an die Schärfe einer Argumentation weiterhin glauben.
Der Schriftsteller Clemens Meyer zum Wahlkampf der AfD nach deren Parteitag am Wochenende. Herr Meyer, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Am jüngsten Theatertext von Elfriede Jelinek haben viele Theater Interesse. Asche heißt das Stück über Verlust. Den Verlust des langjährigen Lebensgefährten, aber auch den Verlust des eigenen Platzes in der Welt, wenn nicht sogar den Verlust des gesamten Planeten. Der Regisseur Falk Richter hat Asche im vergangenen April an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Nächste Woche kommt es am Schauspiel Hannover raus. Und heute Abend hatte die Inszenierung von Asche am Thalia in Hamburg Premiere.
Welche Anzahl von Welten nehmen wir an?
Wie viele davon habe allein ich schon verbraucht? Allerdings glaube ich, dass die Welt eher mich verbraucht hat und nicht umgekehrt.
Sie hat alle Kraft zusammengenommen.
Das hat früher ein Gott gemacht. Die Götter haben sich aber nie sonderlich zusammengenommen, nach allem, was man so hört und liest.
Also alle Kraft voraus.
Und Folgendes wurde ergriffen.
Mein Publikum nicht, dafür aber Waffen.
Donner und Blitz.
Und rauchender Stahl.
Schauen Sie auf den Bildschirm. Da werden diese Waffen auf Menschen geschmettert von einem schrecklichen Scheusal.
Elfriede Jelineks Asche in Hamburg, inszeniert von Thalia-Hausregisseurin Jette Steckel. Die hat in den letzten Jahren immer wieder für die große Bühne inszeniert. Jetzt kehrt sie in die kleinere Spielstätte in der Gaußstraße zurück mit ihrer allerersten Jelinek-Inszenierung. Michael Lages kommt für Fazit aus der Premiere. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Falk Richter hat sich in München stark auf den drohenden Weltuntergang konzentriert, verursacht durch Klimawandel und Meeresverschmutzung. Der zeigte da eine ja durch und durch künstliche Bilderwelt. Wie nähert sich Jette Steckel jetzt diesem Text?
Ganz und gar ohne künstliche Bilderwelten. Es gibt kein einziges Video an diesem Abend. Es gibt keinen deutlichen Hinweis auf irgendeine der zentralen Weltkatastrophen, also nicht auf Klimawandel und nicht auf sozialen Verfall. Es gibt tatsächlich den Text, und das ist, glaube ich, Jette Steckel gar nicht hoch genug anzurechnen, dass sie sich sehr darauf verlässt, dass sie diesen sehr komplizierten und, haben wir ja gerade gehört, extrem assoziationsreichen Text als Text erstmal ernst nimmt. Der handelt ja von zwei Verlusten. Einmal vom verstorbenen Gatten Gottfried Hüngsberg, also Elfriede Jelinek begegnet dem Tod im Jahr 2022. Und zugleich beschwört sie sowas wie tatsächlich Abschied nehmen von der Erde, wie sie ist. Und das ist der zentrale Beweggrund. Aber da wird nichts irgendwie ausgestellt im Sinne von Detailbeleg, sondern das wird tatsächlich zurückgenommen und damit extrem ausgestellt in der Sprache, die typisch Jelinek ist.
Beteiligt sind zwei Schauspielerinnen, zwei Schauspieler und auch 8 ArtistInnen vom Kinderzirkus Zartinka. Und dazu gibt's Live-Musik. Was ist das für ein Personal?
Ja, ich habe Jette Steckel hinterher natürlich gefragt, wie sie auf diesen Kinderzirkus, den es in Hamburg gibt, der ein eigenes Zelt hat und inzwischen eine eingeführte Größe in der Stadt ist, wie sie darauf gekommen ist. Frieda, ihre Tochter, ist Teil dieses Zirkus und spielt auch mit. Und das ist wirklich eine extrem gelungene Kommentarebene, denn da ist unentwegt von Ende die Rede, da ist von Tod die Rede, da ist von Unmöglichkeit, darüber nachzudenken, wie es weitergeht, die Rede. Und gleichzeitig sind da eben 7 junge Menschen, die machen Kunststücke, die machen Zirkus. Die nehmen auch die zentralen Textmotive von Jelinek teilweise auf. Zu Anfang ist immer wieder davon die Rede, dass die Welt als Entwurf quasi ein Würfel mal irgendwann gewesen sein. Wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob das stimmt. Aber sozusagen die Artistinnen und Artisten nehmen tatsächlich dann diesen Würfel auf und lassen ihn von der Decke runtersegeln und turnen daran und machen daran sehr interessante Kunststücke. Auch das Kreuz, sozusagen das Kreuz aufs Grab, das zu Anfang in die erstaunlicherweise Drehbühne in der Gaußstraße im Thalia-Theater, gibt es eigentlich gar keine Drehbühne, die ist extra reingebaut worden. Da ist ein Kreuz reingebaut worden, eben für den toten Ehemann. Und dieses Kreuz nehmen die Artistinnen und Artisten später auf und es hängt von der Decke und es dreht sich im Kreis und die Kinder agieren an diesem Kreuz. Es ist ziemlich eindrucksvoll und immer wieder entdeckt man den Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Mhm. Nämlich sozusagen der Spielvorlage des Textes, der sozusagen von ikonischen Begriffen redet, also von Dingen, die wir alle wissen, halt Grab, Kreuz, Würfel, die Drehbühne ist eine Welt, die sich die ganze Zeit im Kreis bewegt. Und gleichzeitig wird das von den Artistinnen und Artisten aufgenommen. Und so kommt etwas ins Spiel, was ich für Jette Steckels Handschrift extrem berührend und begeisternd finde. Nämlich, dass sie den abstrakten Raum, der in diesem Jelinek-Text immer aufgemacht wird, auch wenn man noch so viel Videos drüber müllt, dass dieser abstrakte Raum sozusagen in abstrakter Bewegung, nämlich so einer Zirkusbewegung, aufgefangen wird. Und das finde ich eine super tolle Mischung und zeigt, dass da eine Regisseurin, sie ist ja immer noch eine junge Regisseurin, obwohl schon sehr lange im Dienst, wirklich auch nochmal versucht, einen anderen Angang zu Jelinek zu unternehmen. Anders als Falk Richter, anders als Nicolas Stemann, sondern tatsächlich auf der Ebene von fantasiestiftenden Bildern, also wirklich Fantasie, nicht beglaubigenden Bildern.
Elfriede Jelinek bezeichnet ihr Schreiben ja selbst als eine Art Rage, die scheint in dieser Aufführung jetzt nicht mehr zu spüren zu sein. Es klingt, was Sie beschreiben, eher poetisch, sanft und doch auch hoffnungsvoll durch die Kinder.
Also das hat Jette Steckel mir deutlich gesagt, also das soll Hoffnung stiften, diese Kinder, ja, die da mit drin sind. Kann ich gut verstehen, wenn der Text sich die ganze Zeit eben auf einer sehr viel finstereren Ebene bewegt. Es ist tatsächlich so, der Text ist immer noch Rage, ist immer noch Verzweiflung über das nichts vorangeht, dass es wirklich so wenig Aussicht auf irgendeine Form von Besserung gibt. Also die Rage ist immer noch da und wenn ich Barbara Nüsse zuhöre und Franziska Hartmann, die beiden Frauen, und Jirka Z. und Björn Meyer, den beiden Männern, die das spielen, und auch der Musik, die atmosphärisch, sehr atmosphärisch dazu agiert, dann ist diese Verzweiflung immer noch extrem präsent. Aber es gibt, und es wird auch nicht etwa so gesagt, oh, Gott sei Dank haben wir Kinder und die Zukunft ist noch da, ne? Aber die Mischung macht, bringt das Stück an einen Punkt, wo man sozusagen anfängt, in beide Richtungen zu kippen und in beide Richtungen zu denken. Und das ist, glaube ich, der große Vorzug an diesem, für meine Begriffe, ich bin kein Jelinek-Fan, aber für meine Begriffe sehr begeisternden Abend.
Sie werden es jetzt vielleicht.
Ja, vielleicht doch noch.
Michael Lages über die heutige Premiere von Elfriede Jelineks Asche am Hamburger Thalia-Theater, inszeniert von Jette Steckel. Weitere Theater haben sich das Stück in dieser Spielzeit vorgenommen. Herr Lages, schönen Restabend in Hamburg.
Tschüss.
Ciao. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Vor 2 Monaten wurde der französisch-algerische Schriftsteller und Friedenspreisträger Boualem Sansal bei seiner Rückkehr von Paris nach Algerien am Flughafen in Alger verhaftet. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Die algerischen Behörden werfen ihm Gefährdung der nationalen Sicherheit vor. Viel mehr ist bislang nicht bekannt. Vergangene Woche hat sich Frankreichs Staatspräsident Macron erstmals direkt zu dem Fall geäußert und jetzt fordert Sansals Anwalt François Simeret in einem Interview mit unserem Sender die deutsche Bundesregierung auf, ebenfalls klare Worte in Richtung Algier zu senden. Dirk Fuhrig hat den Anwalt getroffen.
Noch immer konnte François Simeret mit Boualem Sansal nicht direkt in Kontakt treten. Wie es um die Gesundheit seines Mandanten bestellt ist, kann er kaum beurteilen.
Das ist im Moment schwer zu sagen. Alle Informationen erhalte ich nur indirekt. Er ist 80 Jahre alt und an Krebs erkrankt. Er ist im Mustafa-Krankenhaus in Algier in einer speziellen Abteilung für Häftlinge untergebracht. Ich möchte unbedingt nach Algerien fahren, um ihn zu treffen und die Haftbedingungen zu überprüfen.
Dem Pariser Menschenrechtsanwalt wurde bislang kein Visum für die Einreise in das nordafrikanische Land erteilt. Simeret ist auf mutige Unterstützer in Algier angewiesen.
Ich arbeite mit einem kleinen Team von Anwälten zusammen. Aber Sie können sich vorstellen, dass es nicht selbstverständlich ist, sich für das Recht einzusetzen in einem Land, in dem die Menschen Angst haben. Die Leute haben Angst vor Repressionen, die Staatsanwälte haben Angst, einige Anwälte haben Angst, die Journalisten haben Angst. Aber ich muss vor Ort sein, offen sprechen können und vor allem muss ich Boualem persönlich treffen und eine Verteidigungsstrategie aufbauen.
Unmittelbar nach der Verhaftung des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers, der seit kurzem neben der algerischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte es weltweit Proteste von Intellektuellen und Schriftstellern gegeben. Darunter Salman Rushdie, Hertha Müller, Orhan Pamuk oder Daniel Kehlmann. Vor wenigen Tagen hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die wochenlange diplomatische Zurückhaltung aufgegeben und sich explizit an die algerische Regierung gewandt.
J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain franco-algérien, qui est Boualem Sansal.
Ich möchte ganz besonders einen Kämpfer für die Freiheit erwähnen, den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal. Er wird von den Verantwortlichen in Algerien völlig willkürlich festgehalten. Dieses Algerien verhält sich komplett ehrlos, wenn es einen schwerkranken Mann daran hindert, sich behandeln zu lassen. Wir lieben das algerische Volk und seine Geschichte. Ich bitte seine Regierung inständig darum, Boualem Sansal freizulassen.
Hierzulande haben der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der Merlin Verlag, in dem Sansals Werk in deutscher Übersetzung erscheint, das Pennzentrum sowie das Online-Medium Perlentaucher ihre Solidarität erklärt. Boualem Sansal wurde 2011 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sein literarisches Werk, in dem er sich stark mit Gefahren eines totalitären Islamismus auseinandersetzt, hat eine treue Fangemeinde. Da sich auch fast 2 Monate nach der Verhaftung am 16. November nichts bewegt, will Rechtsanwalt François Simeret nun durch das Interview mit dem Deutschlandradio die internationale Unterstützungsbewegung stärker mobilisieren.
Die Verhaftung eines Schriftstellers wegen seiner Meinung ist 10 Jahre nach Charlie Hebdo eine Tragödie für alle, die an die Freiheit glauben. Für mich ist es entscheidend, dass Deutschland und die Europäische Union ihre Beziehungen zu Algerien in Frage stellen. Und zwar gerade in einem Moment, in dem Europa dabei ist, ein Partnerschaftsabkommen mit Algerien neu zu verhandeln. Die Frage der Freiheit ist universell und sollte die Europäer und die Deutschen angehen.
Deutschland unterhält intensive Wirtschaftsbeziehungen mit Algerien und steht auch in Verhandlungen über ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge. Das macht die Situation heikel. Der Anwalt fordert dennoch mehr Engagement von Deutschland.
Man muss gerade in Deutschland die Intellektuellen, die Leser aufrufen, alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die Verhaftung Boualem Sansals zu missbilligen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich sehr deutlich für die Freilassung Boualem Sansals ausgesprochen. Das sollte der deutsche Bundeskanzler in ebenso klaren Worten auch tun.
Klare Worte der deutschen Regierung, beispielsweise von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, würde die Leiterin des Merlin-Verlags Katharina Eleonore Meyer ebenfalls begrüßen.
Grundsätzlich würde ich auch mir wünschen, dass die Bundesregierung ein klares Statement abgibt. Es ist aber schon auch so, dass die Bundesregierung natürlich in einer anderen Situation ist als die französische Regierung und möglicherweise Vermittlungsversuch auf eine andere Art und Weise ablaufen. Hier geht es um Meinungsfreiheit. Das ist ein hohes Gut und dafür stehen wir in Deutschland ein und dafür stehen wir in Europa ein. Und das ist, denke ich, auch die Haltung von Herrn Semeret, wenn er das fordert. Und das ist natürlich richtig.
Auf Anfrage des Deutschlandradios verweist das Bundeskulturministerium zuständigkeitshalber auf das Auswärtige Amt. Das teilt schriftlich mit, es sei sehr besorgt über die Festnahme Boualem Sansals. Wir sprechen mit der algerischen Regierung zu diesem Fall, sowohl in Algier als auch in Berlin, heißt es aus dem Ministerium von Annalena Baerbock.
Dirk Fuhrig über den Anwalt des Schriftstellers Boualem Sansal, der nun auch klare Worte von der deutschen Regierung fordert. Das ausführliche Interview mit dem Menschenrechtsanwalt finden Sie übrigens in der DLF-Audiothek im Podcast der Sendung Kulturfragen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai wirft den in Afghanistan herrschenden Taliban vor, ein System der Geschlechterapartheid geschaffen zu haben. Die 27-Jährige sagte in Islamabad bei einer Konferenz zum Thema Mädchenbildung in muslimischen Ländern, die Taliban betrachteten Frauen nicht als Menschen. Eine ganze Generation von Frauen werde ihrer Zukunft beraubt. Die Menschenrechtsaktivistin forderte die übrigen islamischen Länder auf, die Herrschaft der afghanischen Taliban nicht zu legitimieren. Sie müssten gegenüber den Taliban die Stimme erheben und ihre Macht nutzen. In Afghanistan haben Mädchen und Frauen nicht das Recht, eine weiterführende Schule oder eine Universität zu besuchen. Laut Pakistans Regierung wurde die afghanische Taliban-Regierung zu dem Bildungsgipfel eingeladen, schickte aber keinen Vertreter. 5 verschiedene Brände wüten derzeit rund um die kalifornische Metropole Los Angeles, angefacht von wieder stärker werdendem Wind. Im noblen Stadtteil Pacific Palisades bedrohen die Flammen jetzt auch das berühmte Kunstmuseum Getty Center. Bisher starben mindestens 16 Menschen, mehr als 150.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, vor allem Normalbürger, aber auch zahlreiche Filmstars. Los Angeles steht einerseits für Hollywood und Glamour, andererseits hat die Stadt die zweithöchste Obdachlosenquote in den USA. Reichtum und Armut liegen nah beieinander. Das führt mit Blick auf die Feuerkatastrophe jetzt auch zu moralischen Debatten. In sozialen Netzwerken stören sich einige an den Klagen reicher Stars, die zum Teil weitere Wohnsitze haben. Kritik bekam etwa die Schauspielerin Mandy Moore ab. Sie zeigte auf Instagram Bilder ihrer zerstörten Nachbarschaft und teilte eine Spendenseite für Familienangehörige, die ihr Haus verloren haben. Angesichts des mutmaßlichen Vermögens von Moore stieß das auf viel Unverständnis. Naturkatastrophen treffen vor allem Menschen, die keine Millionen auf der Bank haben, stand in einem Kommentar, der 100-fach geliked wurde. Die Schauspielerin antwortete, natürlich unterstütze sie ihre Familie, aber viele Leute hätten gefragt, wie sie helfen könnten. Deshalb habe ein Freund die Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die Ampelregierung ist Geschichte und damit ein Fall fürs Museum. Und so sammelt das Bonner Haus der Geschichte im weitesten Sinne Dokumente der Ampel. Eine dunkle Mappe mit Bundesadler darauf, in der sich das originale Manuskript der Zeitenwenderede von Kanzler Scholz vom 27. Februar 2022 befindet, gehört bereits zum Bestand. Seine Aktentasche wollte Olaf Scholz dem Haus der Geschichte bisher nicht übergeben. Es gibt allerdings ein Stück Nord Stream 2, das nie verlegt wurde, aus Beton und Stahl, das die lange Abhängigkeit von russischem Gas deutlich machen soll. Auch das Deutschland-Ticket hat bereits seinen Weg in die Museumsbestände gefunden. Objekte zum Cannabis-Gesetz und zum Selbstbestimmungsgesetz werden noch gesucht. Die Künstlerin Eliana Renner erhält den Oma-Nutt-Zwillenberg-Förderpreis des Züricher Vereins Oma-Nutt für jüdische Kunst und Kultur. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Schweizer Franken dotiert. Die in Bremen lebende Künstlerin wird den Angaben zufolge für ihre intensive Auseinandersetzung mit Geschichte, Biografie und Politik geehrt. Eliana Renner, 1977 geboren, hat an der Bremer Hochschule für Künste studiert. Sie pendelt zwischen Bremen und Bremens Partnerstadt Haifa in Israel. Ihr multimedialer Ansatz umfasst Performances und audiovisuelle Installationen ebenso wie filmische und fotografische Elemente. Der Verein zeichnet mit dem Preis alle 2 Jahre Werke aus Musik, Kunst, Literatur, Theater, Tanz oder Film mit Bezug zur jüdischen Kultur aus.
Von dem britischen Künstler Damien Hirst gibt's die Anekdote, dass er aufgewachsen in Leeds mit seiner Mutter in eine Apotheke ging und nicht verstehen konnte, warum sie dem Glauben an Medikamente anhang, aber nicht dem Glauben an die Kunst. Vielleicht war das tatsächlich der Ausgangspunkt für Hirsts jahrzehntelange Beschäftigung mit Apotheken. Der Steidl Verlag hat jetzt das Langzeitprojekt Pharmacy London realisiert. 10 Buchbände spiegeln 10 Jahre Zusammenarbeit mit Damien Hirst. Und ich freue mich, dass der Verleger Gerhard Steidl vor der Sendung Zeit für uns hatte. Guten Abend, Herr Steidl.
Ja, guten Abend.
Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Na, es begann eigentlich ziemlich unspektakulär. Also ich habe mehrere Male mit Damien Hirst zusammengearbeitet in den vergangenen 25 Jahren. Aber hier flatterte im Dezember 2014, also ziemlich genau vor 10 Jahren, ein Fax aus meiner Faxmaschine und da stand drauf, ich habe eine Arbeit, die ich mit dir machen möchte. Kannst du nicht im Januar zu mir kommen, um das Ganze durchzusprechen? Das war der Beginn, ein unspektakuläres Fax.
Damien Hirst hat nach und nach jede Apotheke im Großraum London fotografiert, 1856 Geschäfte. Was hat ihn daran besonders interessiert?
Ja, 1850 Geschäfte in 40 Boroughs, also katalogisiert in 40 Stadtteilen, hat er aufgenommen. Und zwar, ihn interessiert in erster Linie die Fassade und die Ladeneinrichtung innen. Und so ist das Konzept entstanden. 1722 Apothekerinnen und Apotheker wurden konsultiert. Man muss natürlich fragen, ob sie fotografiert werden wollten. Davon wollten 104 nicht fotografiert werden. Und für die hat sich Hirst dann noch eine spezielle Lösung ausgedacht. Diese Fotos sind ganz streng systematisch angelegt worden. Fassade außen, ein Foto, Ladentheke mit dem Besitzer der Apotheke, dahinter das zweite Foto. Und im Buch ist das eine Doppelseite, linke Seite außen, rechte Seite innen. Und wenn man das Buch durchblättert, merkt man dann schon sehr schnell, dass ungefähr 90% aller Apotheke in den Händen von asiatischen dritten Inhabern sind und nur 10%, man sieht es einfach an der Hautfarbe und an der Kleidung und so weiter, nur 10% sind vielleicht in der Hand von weißfarbigen Briten.
Ist das denn sowas wie eine Kulturgeschichte der Apotheke? Also was wird noch deutlich in diesem Überblick?
Ja, es gibt bei dieser Edition einen kurzen geschichtlichen Abriss, wie Apotheken entstanden sind und wie sie zu dem wurden, was sie heute sind. Aber ich glaube, Hirst hat mehr interessiert, wie Apotheken dekoriert sind, also außen schon durch die grellen, flackernden Lichter, die es wirklich nur in London gibt. Aggressiv wirbt die Apotheke für sich und dann innen drin sauber aufgereiht die ganzen Pharmaziepackungen, die ja alle aufwendig gestaltet sind und für sich werben. Und die Apothekerin, der Apotheker dahinter der Ladentheke, wirbt mit einem gewissen Stolz für sein Angebot, das aber doch sehr streng limitiert ist, denn alles, was dort angeboten wird, wird nicht individuell gefertigt, sondern industriell und ist lizenziert vom Staat.
Medikamente, im Grunde auch Drogen, Kosmetika, das ist da alles im Angebot. Was hat Sie denn daran interessiert, Herr Steidl, das ganze Projekt komplett in Buchform herauszubringen? Warum nicht nur einen Ausschnitt?
Na, mich interessieren grundsätzlich Projekte, die ich mit Künstlern über einen sehr langen Zeitraum ausführen kann. Ich habe über 30 Jahre mit Karl Lagerfeld an Büchern gearbeitet, 180 sind entstanden, 25 Jahre mit Robert Frank, 70 Bücher sind entstanden. Und an diesem Projekt, von dem Jan Hirst, hat mich fasziniert, mit welcher aberwitzigen Präzision herangegangen ist. Natürlich gehört dazu ein Team von Fotografen, die das alles ausführt. Jedes einzelne Foto muss natürlich bearbeitet werden, denn es ist ja ein Künstlerbuch, sind nicht nur irgendwelche Schnappschüsse. Und er hat sich die Mühe gemacht, 104 Apothekerinnen und Apotheker, die nicht fotografiert werden wollten, hinter der Ladentheke zu zeichnen. Also es gibt 104 Zeichnungen in dem Buch, die er ausgeführt hat, vor Ort in der Apotheke, stehend mit einer kleinen Staffelei, und hat dann die Person, die nicht als Foto erscheinen wollte, gezeichnet.
Die erinnern beinahe so an Zeichnungen, die man aus dem Gerichtssaal kennt.
Ja, ganz genau. Es ist exakt so. Das war auch die Idee dahinter, ja.
Nun sind das alles Londoner Apotheken und ApothekerInnen. Ich frage mich, was ist da noch anders als in den deutschen? Also es ist ja vielleicht auch so ein eigenes Stadtporträt, was da entsteht.
Ja, die Fassaden sind eigentlich relativ schäbig. Ich stelle mir das so vor, dass wahrscheinlich da nicht allzu viel Geld verdient wird in einem solchen Laden. Es gibt keine neuen Ladeneinrichtungen, es gibt keine modernen Ladeneinrichtungen, sondern es sind teilweise leicht abgewetzte Möbel, die da stehen. Aber innen drin zeigt sich dann doch der ganze Stolz des Ladeninhabers. Da wird aufgebaut und dekoriert, was man verkaufen will. Und das, was Geld bringt, Kosmetika, Zahnbürsten und so weiter, das steht natürlich im Vordergrund. Und es entsteht bei diesem ganzen Vorhaben auch ein bisschen eine Stadtchronik, nicht? Man sieht Gebäudeteile, man sieht ein Stück von der Straße. Die Apotheken sind durch die grellen Firmenzeichen, Neonlichter, die in der Nacht flackern in Grün und in Blau und in Rot und in Gelb, sind sie natürlich zu einem Wahrzeichen geworden. So etwas gibt es tatsächlich nur in London.
Die Apotheke ist ja ein Ort, habe ich gedacht, den tatsächlich auch fast alle Menschen einer Gesellschaft aufsuchen. Ist das ein demokratischer Ort?
Ja, natürlich. Die Menschen gehen dort hinein und es soll ihnen geholfen werden. Und jede Person wird gleich behandelt. Es gibt keinen Unterschied, ob da jemand jung oder alt oder gebildet oder ungebildet ist. Der Apotheker, die Apothekerin berät nach bestem Wissen und Gewissen. Aber auch ist der Ort, ja, ein kleines Museum, wenn man Apothekenverpackungen so versteht wie Damien Hirst, nämlich als Kunstwerke. Da saß irgendwann mal jemand und hat für das fertige Medikament aufwendig eine Zeichnung gemacht, einen Entwurf gemacht, mit Typografie, mit grafischen Symbolen, mit Farben, meistens auf weißem Karton gedruckt, mit einer glänzenden Folie drauf, damit es attraktiv ist, um das Medikament zu bewerben und um es zu verkaufen. Und diese ganze Einheit, also ein Kunstwerk aus Damien Hirsts Sicht, und das muss man ihm abnehmen, denn er ist ja ein Künstler und er verfolgt künstlerische Ideen, ist ein visueller Showroom für ein spezielles Produkt, nämlich ein Medikament, das einem Menschen helfen soll, gesund zu werden.
Sie schreiben im Vorwort, Herr Steidl, dass Pharmacy London für Sie das ehrgeizigste, das aufwendigste mehrbändige Buchprojekt der vergangenen 50 Jahre ist. Was waren denn die speziellen Herausforderungen für Sie als Verleger in dieser Zusammenarbeit mit Damien Hirst?
Naja, wir haben im Buch 3.565 Fotos auf 3.800 Seiten, das habe ich auswendig gelernt. Und um das Ganze zu realisieren, haben wir 250 Tonnen Papier verbraucht. Wir sind einer der wenigen Verlage auf der Welt, der überhaupt noch eine eigene Druckerei hat. Und wir haben 3 Monate ununterbrochen im Dreischichtbetrieb auf unsere Roland 700 Elite 3B, heißt unsere wunderbare Druckmaschine, dieses Papier beidseitig bedruckt. Dann sind es 10 Bände in Leinen gebunden, die in Italien in einer Spezialbuchbinderei gebunden wurden. Das ist ja ein gewaltiges Gewicht. Diese Bände wiegen insgesamt 50 Kilo. Und die müssen auch zusammengehalten werden. Da haben wir im Bayerischen eine Holzfabrik gefunden, die spezielle Kästen für Apotheken herstellt, in denen tatsächlich auch Pharmazieprodukte angeboten werden. Und diese Kassette, diese Schatulle aus weißem Holz bedruckt natürlich, hält das Ganze zusammen. Und das Ganze ist ein Möbel, das man sich ins Wohnzimmer stellen kann oder in seinen Arbeitsraum oder wie auch immer. Es ist ein Objekt, man sagt im Kunstkontext, es ist ein Multiple, das in einer limitierten Auflage hergestellt worden ist. Natürlich ist das Ganze recht teuer und deswegen haben wir uns entschlossen, die Auflage zu limitieren, weil wiederholen kann man es sowieso nicht und ich erst recht nicht, weil ich nicht mehr so viel Zeit finden werde, nochmal so ein aufwendiges Objekt zu machen.
Limitiert auf wie viele?
750 Exemplare und die sind signiert und nummeriert.
Kosten 10 Bände, 2.500 €, wenn man sie beim Steidl Verlag bestellt. Was Sie eben alles aufgezählt haben an Zahlen, Herr Steidl, klingt verdächtig fürs Guinness Buch der Rekorde. Was meinen Sie denn, wer das jetzt kaufen wird? Kunstsammler oder Apotheker, die Kunstsammler sind?
Kann man immer schlecht einschätzen. Ganz sicher sind es die vielen Sammler der Kunst von Damien Hirst. Und er hat ja viele Kunstbuchprojekte gemacht, die immer sehr schnell verkauft waren. Da beginnt dann irgendwann ein richtiger Run, weil die Leute natürlich auch wissen, dass das Buchobjekt eher teurer, aber gar nicht mehr billiger wird. Und es sind natürlich auch Museen und Galerien, die das für ihre Räume kaufen. Und die Hälfte ist davon schon gut vorbestellt und der Rest wird im Januar, Februar verkauft sein, da bin ich mir ganz sicher.
Pharmacy London, der Künstler Damien Hirst fotografiert Londoner Apotheken und der Steidl Verlag veröffentlicht das Werk in 10 Bänden. Herr Steidl, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Klappt doch heute am Beispiel der ersten Kulturgenossenschaft in Thüringen. Die schaut sich unser Landeskorrespondent Henry Bernhard an, wie Thürings erste Kulturgenossenschaft Sanierungsgelder fürs Schauspielhaus Erfurt gesammelt hat.
Die Bauarbeiter sind runter vom Gerüst. Jetzt steigen zwei Vereinsmitglieder die steilen Treppen hoch, Etage für Etage. Die anderen stehen unten und kommentieren.
Das Vorspiel gehört auch dazu.
Das liegt in unseren Genen.
Die beiden oben machen sich an einer dicken Rolle zu schaffen. Ein breites Banner rollt nach unten. Darauf steht über die ganze Breite zu lesen, ihr seid doch irre.
Ihr seid doch irre, da muss ich dabei sein. Genau, hat ein Teilnehmer gesagt, der bei unserer monatlichen Führung dabei war. Was ja auch ein bisschen stimmt, wir sind auch ein bisschen verrückt, dieses Projekt so die letzten Jahre durchzuziehen am Ende des Tages.
Aber das Irre mit den 3 Pünktchen lässt ja auch irre gut folgen, oder?
Lässt Interpretationsspielraum auf jeden Fall.
Carina Hallbauer und Teli Büchner sind im Vorstand des Vereins Kulturquartier Erfurt e.V. Der neue Werbeslogan soll die neue Phase einleiten. Der millionenteure Umbau des alten Schauspielhauses zu einem großen Kulturquartier mit großem Saal für Tanztheater, mit 3 Kinosälen für das kommunale Kino und Studios für das Bürgerradio Radio Frei beginnt nun endlich.
Lasst uns ins Warme gehen, da gibt's auch einen Kaffee.
Ein Labyrinth aus Foyers, Treppenhäusern, großen und kleinen Sälen, Abstellräumen der einstigen Theaterkantine. Schon in den letzten Jahren haben sie das Haus, vor allem aber den kleinen Park davor, immer wieder bespielt. Mit Theater, Tanz, Konzerten, Festen.
Ohne diese Arbeit immer von Mai bis Oktober, wo der Ort belebt wird und die Leute sehen, was soll denn da entstehen und hier ins Haus reinkommen können und auch die Atmosphäre spüren können, wären wir bis heute einfach auch nicht so weit gekommen.
Teli Büchner schaut beim Gang durch das Haus, das nun entkernt wird, schon in die Zukunft. Ganz sicher brauche Erfurt ein bürgerbestimmtes, nicht gewinnorientiertes Kulturquartier.
Ja, das gibt es im Einzelnen, ja. Aber so verdichtet wie hier an dem Ort gibt es ganz selten in Thüringen, glaube ich, gar nicht weiter. Aber das eine ist, dass hier ein Kulturort war, der natürlich unbedingt ein Kulturort wieder werden muss. Und das andere ist die Synergien, die entstehen. Wir haben das ja auch in dieser Übergangsphase schon gesehen, was Tanztheater mit Kino zusammen machen kann oder auch mit Radio. Also da gibt es schon die ersten richtig guten Vernetzungen und auch Aufführungen, die da zu sehen waren. Und es soll auch ein Ort werden, wo man sich austauschen kann über das, was in der Welt passiert, was wir dann am Ende auch immer in der Kultur wiedergespiegelt finden.
Ja. 10 Leute hatten vor 12 Jahren eine verrückte Idee. Jetzt sind wir wieder in der Villa angelangt. Vor 8 Jahren haben 100 Leute eine Genossenschaft gegründet. Inzwischen haben 1000 Bürger Genossenschaftsanteile über je 1000 Euro gezeichnet. Mit der Million konnten sie einen Kredit bekommen und das alte Schauspielhaus kaufen.
Ich glaube, das ist so ein ganz deutliches Zeichen auch, dass es wichtig ist, Visionen zu haben, sie zu entwickeln, sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen, dass man eine Stadt gestalten kann.
Eine Frage an die 3 Vereinsvorstände, Thierry Büchner, Carina Hallbauer und Steffen Hennersdorf. Wenn Sie vorher gewusst hätten, dass es über 10 Jahre dauert, hätten Sie dann weitergemacht?
Das darf man um Gottes Willen. Man darf, also wenn das am Anfang jemand gesagt hätte, rechne mal mit 10, 15 Jahren, um Gottes Willen, da hätte ich sofort Abstand genommen. Aber ich glaube, die Geduld und die Ausdauer, die entsteht wirklich aus dieser Vision, aus diesem Wissen, dass wir was wirklich extrem Einmaliges schaffen.
Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass man Stadt selber mitgestalten kann. Also das ist ja eigentlich sozusagen so dieses Hauptding unseres Projektes, ne? Dass so viele Menschen, so viel bürgerschaftliches Engagement. Und man muss auch sagen, dass das ja schon irgendwie auch die letzte Chance für diese alte Dame hier war. Und dass nur durch die Bürger dieser Stadt sozusagen sie wieder neues Leben oder wieder ihr Leben zurückbekommt, sagen wir es so. Da ist keine Obrigkeit, die irgendwas bestimmt, sondern das machen wir irgendwie alles selber. Und wir können das auch in Gemeinschaft.
Thierry Büchners Gedanken gehen bei dem Thema zurück in die Vergangenheit. Im Dezember 1989 hat sie mit einigen anderen mutigen Frauen die Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit in Erfurt besetzt, um zu verhindern, dass weiter Akten verbrannt werden.
Dass es sich wirklich gelohnt hat, einmal diesen Mut aufzubringen und zu sagen, diesen Staat wollen wir so nicht mehr. Und welche Möglichkeiten sich bieten und dass wir das heute füllen können. Mit Gestalten, mit Stadtgestalten, mit Kulturgestalten. Das ist es für mich.
Genau, klappt doch. Morgen erzählen wir dann eine weitere Geschichte vom Gelingen und hören, wie das Dresdner Hygienemuseum Inklusion lebt. Auf dem Schreibtisch von Arno Ozesek liegen bereits die gedruckten Feuilletons vom Montag. Ein gefundenes Fressen für alle, die gern Zeitung lesen.
Eine von SS-Offizieren gegründete und von rassistischen, nationalistischen und xenophoben Geistern verseuchte Partei will mit Hilfe einer ihr Geistesverwandten und an verlogener Niedertracht ebenbürtigen österreichischen Volkspartei eine Volkskanzlerschaft antreten. So beschreibt der Schriftsteller Christoph Ranzmeier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Lage in seinem Heimatland. Ranzmeier, bekannt als Großmeister der samtig-auratischen Tonalität, ist dieses Mal auf 180. Der avisierte Kanzler Herbert Kickl sei ein rechtsradikaler Barbar, der seine Unfähigkeit bereits bewiesen hat. Aber andererseits, wenn ein verurteilter Ganove und Sexualstraftäter wie Donald Trump demnächst im Weißen Palast der westlichen Demokratie zum 2. Mal als Präsident Einzug halten darf, wenn in Frankreich eine Dame aus dem Wachsfigurenkabinett des Faschismus Regierungsansprüche stellt, in Ungarn ein ballonförmiger Feind der Pressefreiheit und einer unabhängigen Justiz unangefochten herrscht oder in der Slowakei ein Mann, der von einem neolithischen Höhlenmenschen kaum zu unterscheiden ist, dem Land seinen Willen aufzwingt, wird um Himmels Willen doch wohl im walzerseligen Österreich ein Mann dirigieren dürfen, der mich komischerweise an den Zwerg Bumsti aus meiner Kinderzeitschrift Wunderwelt erinnert, an ein mit Minderwertigkeitskomplexen geschlagenes Männlein, das in sodomitischer Gemeinschaft mit einer Feldmaus in einem hohlen Fliegenpilz haust. Ohne Angst vor Beleidigungsklagen, Christoph Ranzmeier in der FAZ. Passend dazu titelt die Süddeutsche Zeitung: Steht nun Faschismus auf der Tagesordnung? Moritz Baumstieger befragt den Verfassungsrechtler Sam Issacharoff aus New York zu Donald Trump, dessen Präsidentschaft und dem Schaden, den sie anrichten könnte. Folgt man Issacharoff? Nicht allzu viel. Selbst wenn Trump so ideologisch wäre, wie er tut, schauen wir doch mal, welche Möglichkeiten er in der Praxis hat. Und da wird er feststellen müssen, im Prinzip keine. Seit 30, 40 Jahren hat es in den USA keine nennenswerten Veränderungen mehr an der Verfassung gegeben. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Kongress, eine ähnliche Zustimmung durch die Bundesstaaten fast unmöglich. Es kann eigentlich nichts Bedeutendes passieren. Das SZ-Interview ist sehr unterhaltsam. Baumstieger versucht ständig, Issacharoff alarmistische Töne zu entlocken und der wiegelt ständig ab. Im Übrigen findet es Issacharoff schwierig, den richtigen Zeitpunkt für Parteienverbote zu finden, obwohl die liberale Demokratie im gesamten Westen unter Druck steht. Wenn man eine vergleichsweise kleine faschistische Partei wie die NPD hat, Warum ignoriert man sie nicht einfach oder konfrontiert sie in der politischen Arena? Hier kamen die Verbotsverfahren absolut verfrüht und haben der Demokratie geschadet. Wie man nun bei der AfD sieht, kann es aber plötzlich auch zu spät sein, wenn eine Partei zur dominierenden Kraft in einer Region geworden ist. Wenn wir in den USA versuchen würden, gegen Trumps Republikaner vorzugehen, käme es wohl zu einem Bürgerkrieg. Sam Issacharoff in der SZ. Sie erinnern sich. Beim Treffen von Potsdam im vorletzten Herbst hat der Rechtsextremist Markus Sellner vor Mitgliedern der AfD, der CDU, der ÖVP und der Identitären Bewegung Pläne zur sogenannten Remigration vorgestellt. Das Reporterkollektiv Korrektiv hat darüber berichtet. Kopf der Investigativrecherche war John Peters. In der Tageszeitung Die Welt schildert Jakob Heiner nun einen Auftritt von Peters in Berlin-Kreuzberg. Peters erwähnte die Begriffe Masterplan und Deportationen, schränkte allerdings ein, sie haben es in Potsdam nicht wörtlich gesagt, aber sie haben es gemeint. Dazu Jakob Heiner. Darf man, was man selbst meint, was jemand angeblich meint, in einem journalistischen Text diesem jemand in Kopf oder Mund legen? Ist eine solche Suggestivleistung nicht selbst dann verwerflich, wenn dieser jemand womöglich wirklich von Deportationen träumen sollte? Das sind Fragen, die bis heute diskutiert werden. Nur nicht von Peters. Für ihn ist das so einfach wie im Kinderlied. Simsalabim. Noch nicht wissend konnte der Weltautor Heiner, dass die AfD auf ihrem Parteitag den Begriff Remigration ins Programm aufgenommen hat. Und umso realitätsferner, aber auch sehnsuchtsvoller klingt es, was die FAZ per Überschrift fordert: Baut das Paradies auf Erden.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.